Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Großauftrag für Siemens. Der Münchner Technologiekonzern möchte den Irak neu verkabeln. Den Alltag ohne Licht und Strom, den schildern wir zu Beginn der Sendung. Außerdem in eine Welt. Anspannung in der Elfenbeinküste. Warum die heutigen Wahlen die nationale Versöhnung gefährden. MeToo in Indien. Verspätet, aber gemeinsam begehren die Frauen gegen sexuelle Gewalt auf. Und wir beschreiben die Reaktion in Südafrika, nachdem der Präsident die Morde an Farmern geleugnet hat. Nach dem Kampf gegen die IS-Terrormiliz sind vor allem der Norden und Westen des Iraks zerstört. Bei der internationalen Konferenz für den Wiederaufbau des Landes zu Beginn des Jahres schätzte die Weltbank, dass der Aufbau rund 88 Milliarden US-Dollar kosten wird. Krankenhäuser, Schulen, Straßen sind zerbombt und auch Stromleitungen wurden zerstört. Um den lukrativen Großauftrag zur Wiederherstellung der Energieinfrastruktur im Irak bemüht sich unter anderem der Münchner Technologiekonzern Siemens. Wie der Alltag ohne Strom und Wasser im Irak aussieht, das schildert uns Marc Kleber.
Die Menschen in der irakischen Millionenstadt Basra haben genug. Das Wasser hier hat Pflanzen, Tiere und Menschen getötet. Wir haben ein Recht auf sauberes Wasser. Ungenießbar sei das Trinkwasser. An den maroden Leitungen klebten zum Teil sogar große Salzklumpen. So beschreiben Einwohner die Situation, die im Sommer in Basra zu Ausschreitungen führte. Das ist kein Wunder, denn die Infrastruktur des Landes ist am Boden, nicht erst seit dem Krieg gegen den IS. Der Stillstand geht zurück bis zum Krieg zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren. Seit 3 Jahrzehnten also gibt es im Irak so gut wie keine Modernisierung der Infrastruktur. Entsprechend veraltet und kaputt sind Wasser- und Abwassersysteme ebenso wie Elektrizitätswerke und Stromnetze. Der Krieg gegen den IS hat diese Lage noch verschlimmert, mit bitteren Folgen für die Menschen. In offiziellen Zahlen der deutschen Bundesregierung ausgedrückt heißt das:
3,3 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu Grundbildung. 7,3 Millionen Menschen benötigen Zugang zu medizinischer Versorgung. 5,4 Millionen Menschen benötigen Zugang zu Wasser, Sanitär, Hygiene.
Auf einer Reise in den Irak in diesem Jahr beschrieb Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, welche Ziele die Bundesregierung beim Wiederaufbau des Landes verfolgt.
Es geht ganz konkret darum, den Irak zu unterstützen, die große Herausforderung von 5 Millionen Binnenvertriebenen, die jetzt zurückkehren in zerstörte Städte, die wieder aufgebaut werden müssen. Und zum Zweiten, dies zu verbinden auch mit Programmen für Rückkehrer in Deutschland.
Mit 350 Millionen Euro unterstützt die Bundesregierung den Wiederaufbau in diesem Jahr. Insgesamt sagte eine internationale Geberkonferenz zu Beginn des Jahres 30 Milliarden US-Dollar zu. Doch aus irakischer Sicht wird das bei weitem nicht reichen, sagt der irakische Planungsminister Salman al-Jumaili. Wir haben ausgerechnet, dass wir für den Wiederaufbau des Irak etwa 88 Milliarden US-Dollar brauchen. Wir konzentrieren uns zunächst darauf, dass die Menschen wieder in ihre Heimatorte zurückkehren können. Dazu müssen wir Minen beseitigen, Straßen wieder befahrbar machen und die staatliche Grundversorgung sicherstellen. Strom, medizinische Betreuung und Schulunterricht. Strom ist Mangelware. Verlässlich kommt er nur bei denen aus der Steckdose, die sich den Treibstoff für einen Dieselgenerator leisten können. Im Süden des Landes kommt der Strom für 3 Millionen Iraker aus dem Iran. Die Energieversorgung wird zum politischen Spielball und zum Machtinstrument. Gerade eine zuverlässige Stromerzeugung, die den Irak unabhängig macht, bietet da lukrative Aussichten für internationale Konzerne. Beispiel Siemens. Der Münchner Industriekonzern hofft auf einen Großauftrag. Rund 23 Millionen Iraker will Siemens-Chef Joe Kaeser mit Strom versorgen. Im September flog er zu Verhandlungen nach Bagdad. Im Fernsehsender CNBC zeigte Kaeser sich zuversichtlich, dass das Siemens-Konzept Erfolg habe.
We made what we believe a very comprehensive concept. And the very powerful point we have is we've done it before.
Wir haben es schon einmal geschafft, sagt der Siemens-Chef. Damit meint er einen vergleichbaren Deal in Ägypten. In Rekordzeit baute der deutsche Konzern dort drei große Gaskraftwerke. Etwa 8 Milliarden US-Dollar war der Auftrag schwer, im Irak könnte er noch schwerer ausfallen. Die Bundesregierung gibt Siemens Rückendeckung, aber die Konkurrenz schläft nicht. Der US-Konzern General Electric ist im Irak bereits gut im Geschäft und will ebenfalls am Wiederaufbau verdienen. Grundsätzlich ist der Irak dank seiner Öleinnahmen kein armes Land, doch nicht nur die Infrastruktur ist marode. In einem Bericht der Bundesregierung vom September heißt es:
Korruption, ineffiziente Verwaltungsabläufe und ein aufgeblähter Staatssektor sind Ursachen für eine anhaltende tiefe Wirtschafts- und Finanzkrise.
Gerade die Korruption im Irak macht den Wiederaufbau schwer. Transparency International stuft den Irak als eines der korruptesten Länder der Welt ein, Platz 169 von 180. Der irakische Politikwissenschaftler Ahmed Al-Abiad sieht die Lage kritisch. Über die Proteste in Basra sagte er: Die Demos und die Wut spitzen sich zu. Sie zeigen, wie groß die Anspannung in der Bevölkerung ist. Die politische Regierungselite im Irak hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre in eine Bande verwandelt, die die Sorgen der Iraker ignoriert. Immer wieder wurde ihnen versprochen, dass der Staat seine Leistungen verbessert, zum Beispiel bei der Stromversorgung. Gerade im heißen Klima von Basra brächte sie Erleichterung. In dieser Woche erst hat die Türkei zugesagt, dem Irak gegen die Wasserknappheit zu helfen und seine Lieferungen aufzustocken. Der Irak hängt buchstäblich am Tropf. Die Erwartungen der irakischen Bevölkerung sind groß, dass der Wiederaufbau nun endlich in Gang kommt und sie nicht mehr auf die Straße gehen müssen, um für sauberes Trinkwasser zu protestieren.
Kein Wasser und kein Strom. Siemens bemüht sich mit Unterstützung der Bundesregierung um einen Großauftrag im Irak. Marc Kleber berichtete. Mehr als 3000 Menschen kamen bei den Kämpfen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Elfenbeinküste ums Leben. Das ist nun mehr als 7 Jahre her. Heute wird in der Elfenbeinküste wiedergewählt. Es sind zwar nur Kommunal- und Regionalwahlen, doch die stehen schon im Schatten der nächsten Präsidentschaftswahlen 2020. Und damit werden auch die alten Rivalitäten wieder lebendig, die das westafrikanische Land schon damals in einen blutigen Konflikt gestürzt haben. Von nationaler Versöhnung, die Elfenbeinküste nach dem Bürgerkrieg 2011 eigentlich wieder vereinen soll, ist da wenig zu sehen. Was auch an der mangelnden Aufarbeitung der damaligen Gräueltaten liegt. Anne-Françoise Weber berichtet.
Für Agnès Monet geht es bei den Wahlen in der Elfenbeinküste an diesem Samstag um sehr viel. Sie tritt als Kandidatin für das Bürgermeisteramt im Ort Agou im Süden des Landes an. Dort war sie schon einmal knapp 12 Jahre lang Bürgermeisterin. Aber Agnès Monet ist nicht nur Lokalpolitikerin, sie ist auch Generalsekretärin des Front Populaire Ivoirien, kurz FPI, der wichtigsten Oppositionspartei.
Die meisten Parteien blicken bei diesen Wahlen auf die Perspektiven für die Präsidentschaftswahl 2020. Deswegen will jeder gewinnen. Aber ich denke, wir werden klug genug sein, dass es keine Ausschreitungen gibt. Natürlich sind Wahlen immer Anlass für verbale Auseinandersetzungen. Aber es sollte auf der verbalen Ebene bleiben.
Doch schon im Vorfeld der Wahlen gab es Handgreiflichkeiten zwischen den Anhängern verschiedener Kandidaten. Und wenn die Menschen in der Elfenbeinküste auf die nächsten Präsidentschaftswahlen blicken, dann denken sie auch zurück daran, was 2010 geschah, als der jetzige Präsident Alassane Ouattara gewählt wurde. Sein Vorgänger und Konkurrent Laurent Gbagbo erkannte die Wahl nicht an. Es folgte ein 5-monatiger Bürgerkrieg, den erst das Eingreifen internationaler Truppen zugunsten von Alassane Ouattara beendete. Wenige Monate später wurde Laurent Gbagbo an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert, wo sein Prozess immer noch läuft. Walen sind in der Elfenbeinküste also schon mehrfach Anlass für Auseinandersetzungen gewesen. Ein Streitpunkt ist bis heute auch die Zusammensetzung der Wahlkommission, wie Agnès Monet betont.
Das Problem mit der Wahlkommission ist, dass von der Zentrale bis an die Basis alles von der Regierung organisiert wird. Die Opposition ist nur ganz schwach vertreten. Die Regierung nominiert den Präsidenten der Wahlkommission. Und nicht nur das. Alle Regierungsorgane sind vertreten. Und die Wahlkommission entscheidet über die Vorsitzenden der lokalen Wahlbüros. Die stehen dann unter ihrer Fuchtel. Und alle wissen, dass Wahlbetrug in vielen Fällen existiert.
Deswegen hat ein anderer Flügel ihrer Partei FPI entschieden, die Wahlen zu boykottieren, bis die Wahlkommission reformiert ist. Das hat Präsident Alassane Ouattara nun immerhin für das Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2020 angekündigt. Überhaupt ist er bemüht, seinen Gegnern ein wenig entgegenzukommen. So hat er im August eine Amnestie für 800 Menschen erlassen, denen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Darunter war auch Simone Gbagbo, die Ehefrau seines alten Rivalen. Was die einen als großzügige Geste der Versöhnung werten, sehen andere mit gemischten Gefühlen. Karim Koulibaly zum Beispiel. Der ehemalige Taxifahrer zählt zu den Opfern der Auseinandersetzungen von 2010. Er verlor durch eine Schussverletzung sein linkes Bein. Die Freilassungen seien schon in Ordnung, sagt er, aber
man kann nicht zur Versöhnung übergehen, wenn man Dinge nicht in Ordnung bringt. Wir Opfer haben bis heute keinen Ausgleich erhalten für das, was uns passiert ist. Das heißt nicht, dass wir gegen Versöhnung sind. Aber davor muss man die Dinge klären und die Opfer müssen entschädigt werden.
Das findet auch Arsène Nenebi von der Menschenrechtsorganisation APDH. Zusammen mit anderen Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch hat die APDH sich grundsätzlich gegen die Amnestie gestellt, denn
für uns verstößt die Amnestie gegen die Rechte der Opfer und trägt nicht zur nationalen Versöhnung bei. Schon unter dem früheren Präsidenten Laurent Gbagbo gab es ein Amnestiegesetz für alle, die schwere Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Rebellion von 2002 begangen hatten. Man dachte damals, das würde die Aggressivität mindern. Aber schon die Barbarei, die unser Land 2010, 2011 erlebte, zeigt die Wirkungslosigkeit einer solchen Amnestie. Sie ist aus unserer Sicht vielmehr eine Ermutigung zur Straflosigkeit.
Auch wenn eine Wahrheitskommission eingerichtet wurde, die mangelnde Aufarbeitung früherer gewaltsamer Konflikte prägt die politische Landschaft in der Elfenbeinküste bis heute. Zumal die wichtigsten Akteure größtenteils seit über 25 Jahren dabei sind. Begonnen hatten die Auseinandersetzungen mit einer Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren, analysiert Thilo Schöne, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Abidjan.
Dieser Ressourcenkonflikt zwischen den drei großen Lagern, den Parteien, hat sich dann übergelagert auf verschiedene ethnische Zugehörigkeiten, die am Anfang so nicht klar waren. Aber mit dem zuspitzenden Ressourcenkonflikt und auch der unkontrollierten Machtübergabe des Langzeitpräsidenten Houphouet Boigny wurde natürlich versucht, der andere politische Spieler auszuschalten.
Dazu kommt, dass Politiker in der Elfenbeinküste kaum für ihren Gesellschaftsentwurf gewählt werden. Vielmehr erhalten sie Stimmen vor allem deshalb, weil sich eine, heute oft regional oder ethnisch bestimmte, Bevölkerungsgruppe Hoffnungen macht, von diesem Kandidaten auch materiell versorgt zu werden. Der junge Informatiker Serge Kouassi hat bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Programm zur Nachwuchsförderung durchlaufen. Er sieht in der Armutsbekämpfung einen wichtigen Faktor, um politische Krisen, nicht nur im Umfeld von Wahlen, zu vermeiden.
Die Konfliktlinien, die heute entstehen, sind die Auswirkungen einer schlecht gemachten Sozialpolitik. Alle bisherigen politischen Systeme haben auf der sozialen Ebene versagt. Das ist der Grund für die zahlreichen Krisen, die wir erleben. Wenn die Menschen ein gutes Auskommen haben, dann müssen sie sich nicht um Politik kümmern und leben besser zusammen. Deswegen scheint mir Sozialpolitik die Garantie für Versöhnung zu sein.
Vor den heutigen Wahlen in der Elfenbeinküste berichtete für uns Anne-Françoise Weber. Vor einigen Monaten haben wir an dieser Stelle schon einmal nach Indien geblickt, das weltweit als das gefährlichste Land für Frauen gilt, weil sexueller Missbrauch und Gewalt gegen Frauen zum traurigen Alltag gehören. Das Leben für Mädchen und Frauen ist auf dem südasiatischen Subkontinent sogar noch brutaler als in den Kriegsgebieten in Afghanistan und Syrien. Das ergab die jüngste Studie der internationalen Thomson-Reuters-Stiftung. Begünstigt wird das frauenverachtende Verhalten durch archaische Gesellschaftsstrukturen, die Zwangsverheiratung und Selbststeinigung billigen. Doch nun, rund ein Jahr nachdem die MeToo-Debatte Amerika und Europa beschäftigt, scheint die Welle auch Indien zu erreichen. Silke Dietrich schildert die aktuelle Debatte.
The MeToo-Movement picks up pace in India.
This really could be called India's MeToo-Moment.
MeToo-Campaign per BJP's answer.
Seit Tagen ist MeToo das Top-Thema in allen indischen Medien. Heftige Debatten in sozialen Netzwerken, Talkrunden im Fernsehen, Aufmacher in den Zeitungen. Es geht um Vergewaltigungen in Bollywood, sexuelle Belästigungen in Redaktionen, um mentale und körperliche Demütigungen im Sport. Die Bollywood-Schauspielerin Tanushree Dutta war die erste, die öffentlich gegen ihren Kollegen ausgesagt hat, dass er sie am Set sexuell belästigt haben soll. Allerdings ist das schon über 10 Jahre her und niemand hat das damals so richtig ernst genommen. Dutta hatte keine Aufträge mehr bekommen und ist dann in die USA gegangen. Erst in diesem Sommer ist sie zurück nach Indien. Was ihr vor 10 Jahren am Set widerfahren sei, hat sie nun noch einmal getwittert. Und dieses Mal hat sie damit wohl einen Nerv getroffen.
Because in our country, women have for time immemorial have been told to not make a big deal about harassment.
Seit jeher, sagt Dutta, ist die Belästigung von Frauen Teil unserer Kultur. Und uns wird eingebläut, wir dürften darüber nicht reden. Das gilt sogar für Vergewaltigungsopfer. Die sollen alles unter den Teppich kehren. Das ist mit so viel Scham behaftet und dann das Stigma, das das Opfer trägt, sollte es eigentlich nicht genau andersherum sein? Die Debatte findet längst nicht mehr nur in den Medien statt. Junge Frauen in ganz Indien scheinen nur darauf gewartet zu haben. Das erzählen zumindest Smriti, Apurna und Amisha. Die drei studieren an einem Mädchencollege im Norden von Delhi. Sie reden offen darüber, dass sie schon von Männern belästigt wurden, zu Hause von Verwandten, auf der Straße oder in Bussen. Alle ihre Freundinnen hätten schon Ähnliches erlebt.
It is a man-based environment.
Unsere Gesellschaft ist einfach männerdominiert. Auch auf unseren Straßen sieht man das, sagt Amisha.
They will be looked at.
Und Apurva pflichtet ihr bei. Frauen sieht man nur, wenn sie zur Arbeit gehen. Einfach mal so draußen rumhängen, das können nur Männer.
We go out only for work, nothing else.
Alle drei sind 20 Jahre alt. Keine von ihnen kommt aus Delhi. Deshalb schlafen und leben sie auch hier auf dem Campus mit 300 anderen Mädchen. Ansonsten wären sie auf jeden Fall noch bei ihren Eltern untergebracht. Seit einem Jahr kämpfen sie darum, mehr Freiheiten zu bekommen. Sie organisieren Demonstrationen, weil sie nach 20 Uhr nicht rausgehen dürfen. Es sei denn, sie geben 3 Tage vorher Bescheid. Dann brauchen sie auch noch einen männlichen Begleiter, der bei der Verwaltung namentlich vermerkt ist. Der muss sie abholen und wieder am Campus absetzen. Sich wegsperren zu lassen, wie es schon vor hunderten Jahren zu Zeiten der Mogule hier in Delhi üblich war, das wollen sie nicht mehr mitmachen. Sie haben das Gefühl, einer ganz neuen Generation von Frauen anzugehören.
Sex as a part of the human life. It was till the last generation, till our parents' generation, they were not very open about it.
Sogar meine Eltern haben noch nicht mal offen über Sex gesprochen, sagt Amisha. Aber wir haben jetzt damit angefangen, auch über solche Sachen zu reden. Es gibt eine Art liberale Welle in Indien und das gibt uns Selbstvertrauen zu sagen, ja, ich bin sexuell belästigt worden von einem Mann.
What gives confidence key to the people that yes, I have been sexually assaulted, yes, I have been molested by this person.
Die drei sitzen auf der Wiese gleich neben dem Gedenkstein der Universität, die vor über 70 Jahren hier gebaut wurde. Ihre Aussagen stehen im krassen Kontrast zu den alten Mauern, die die Mädchen umgeben. Es sei dringend an der Zeit, dass sich die Einstellung zu Frauen hier ändere, sagen sie selbstbewusst.
Every abusive word involves degrading women. There is no abusive word related to men. No abusive word related to men.
Stell dir vor, sagt Apurva, jedes Schimpfwort bei uns hat damit zu tun, Frauen zu erniedrigen. Es gibt kaum Schimpfwörter, die sich nur auf Männer beziehen würden. Sie wollen die Wörter nicht sagen, aber für sie steht fest, die Mentalität im Land müsse sich ändern, ohne dass sich die Männer von den Frauen angegriffen fühlten.
People don't understand the concept of feminism and they think that it is something against men.
Die Leute verstehen das Konzept von Feminismus hier nicht. Sie denken, das wäre was gegen Männer, wenn eine Frau um ihre Rechte kämpft. Dann interpretieren die Leute das falsch und unterstellen ihr, sie wolle sich nur wichtig machen.
And she is thought to be a person who is trying to gain publicity.
Mittlerweile hat die MeToo-Debatte auch eine politische Dimension erreicht. Mindestens 10 Frauen werfen einem amtierenden Staatssekretär aus dem Außenministerium vor, dass er sie sexuell belästigt habe. Auch das ist schon einige Jahre her. Damals war er noch Chefredakteur einer Tageszeitung. Der Staatssekretär ist noch auf Dienstreise. Aber es gibt jetzt eine Kommission von ehemaligen Richtern, beauftragt von der Regierung, die sich der Sache annehmen sollen. Ein beschuldigter Regisseur hat derweil sein Handtuch geschmissen und dreht seinen aktuellen Film erstmal nicht weiter. Ein Chefredakteur einer Zeitung hat seinen Job gekündigt. Deswegen werden die Frauen, die ihre Fälle öffentlich gemacht haben, von vielen nun wie Hexen durch die sozialen Medien gejagt. Mit Häme, Spott und dem Vorwurf, sie alle würden lügen. Tanushree Dutta, die Bollywood-Schauspielerin, die sich als erste getraut hatte zu reden, wird so heftig bedroht, dass sie nun von der Polizei Personenschutz bekommt.
Nobody in their right mind would put themselves through what I'm going through.
Niemand, sagt Dutta, würde sich das freiwillig antun wollen, wenn es nicht wirklich passiert wäre.
Is never something that anybody would want to get into.
Über Me Too in Indien berichtete Silke Dietrich. Kriminalitätsrate ist in Südafrika generell sehr hoch. Ob die Gefahr, ermordet zu werden, für weiße Farmer größer ist als für die anderen Bürger des Landes, darüber wird zumindest in Südafrika heftig debattiert. Dass Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa nun in New York bestritt, dass überhaupt Bauern ermordet und Farmer enteignet würden, das sorgte nicht nur beim Treffen der Vereinten Nationen für großes Unverständnis. Jana Gent berichtet.
Cyril Ramaphosa hat für einigen Unmut gesorgt in Südafrika. Der Präsident des Landes sagte bei den Vereinten Nationen in New York, es gebe keine Farmmorde in Südafrika. Der Tweet, in dem US-Präsident Trump angekündigt hatte, das unter die Lupe nehmen zu wollen, beruhe auf falschen Tatsachen.
On the tweet itself, it was clearly misinformed.
Was den Tweet angeht, da war er ganz klar falsch informiert. Wer auch immer ihm das gesagt hat, lag falsch. In Südafrika werden keine weißen Farmer ermordet. Es gibt keinen Landraub in Südafrika. Die Zahlen belegen anderes. Und das, obwohl man sagen muss, dass es nicht die eine verlässliche Statistik gibt. Landwirtschaftliche Verbände haben ihre Zahlen. Die Polizei veröffentlicht eigene. Der Interessensverband AfriForum nochmal andere. Verlässliche Zahlen der Regierung gibt es nicht. Aber regelmäßig wird über ermordete Farmer und ihre Familien oder Mitarbeiter berichtet. Und Mariandra Yunis hat Präsident Ramaphosa direkt in einem Video im Internet widerlegt.
My husband was shot 6 times.
Während eines solchen Angriffs wurden 6 Kugeln auf meinen Ehemann abgefeuert. Er wurde kaltblütig ermordet. Es gibt diese Angriffe, fast jeden Tag. Unsere Geschichte ist eine unter Tausenden. Das passiert. Und es passiert guten und normalen Menschen. Auch Jeanette, eine Farmerin in der Karoo am Westkap, erzählt darüber, wie ihr Vater ermordet wurde. Die Angreifer raubten gar nichts. Sie kamen demnach mit reiner Tötungsabsicht. Es hat geklopft. Mein Vater öffnete die Tür und wurde in den Magen geschossen. Es wurde weitergeschossen, im Stile einer Hinrichtung. Die Anhörungen, die zur geplanten Landreform ohne Entschädigung im ganzen Land gehalten wurden, sind vorbei. Immer noch aber gibt es Demonstrationen. Schwarze demonstrieren mit T-Shirts, auf denen steht Land or Death, Land oder Tod. Weiße demonstrieren mit Schildern, auf denen steht Stoppt Farmmorde. Und bei Anhörungen im Parlament bekommt man richtig Gänsehaut. Wir werden unser Land bekommen, ob ihr wollt oder nicht. Wenn es sein muss, gibt es wieder Krieg. Ein Abgeordneter hier sagt, es könnte Bürgerkrieg geben. Ja, wir verschwenden doch Zeit, wenn wir reden. Vor 400 Jahren gab es auch keine Gespräche. Unsere Leute wurden einfach ermordet. Wir sind bereit für einen Krieg. Mehr als bereit. Bei derselben Anhörung hagelte es auch von der anderen Seite herbe Kritik. Ernst Rutz vom Interessensverband AfriForum ist Autor des Buchs Kill the Boer, Tötet die Buren. Er ging die ANC-Regierung heftig an.
You are drunk on ideology. You are drunk on
Ihr seid machttrunken, berauscht von Ideologie, Hass und Verachtung. Nicht nur für Weiße, sondern auch für die ärmsten Südafrikaner, die täglich unter eurer Politik leiden. Sie werden noch mehr leiden, wenn ihr damit weitermacht, die Wirtschaft zu zerstören und Hass und Spaltung zu säen. Der weißen Minderheit in Südafrika gehört immer noch das meiste Farmland. Die Stimmung, die mit dieser Tatsache gemacht wird, hält das ganze Land in Atem. Klar ist, dass es mehr als alles andere ein Thema für den Wahlkampf im nächsten Jahr sein wird.
Jana Gent berichtete für uns aus Südafrika. In der nachfolgenden Sendung Campus und Karriere fragt mein Kollege Markus Diechmann Lernen am Limit, die Rahmenbedingungen an deutschen Hochschulen. Mit diesem Programmhinweis geht die eine Welt zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.